vielleicht noch erinnern an mich oder ich erinnere mich auch an manche von euch. Schon fast ein Jahr her, am 10. Februar war ich schon mal hier. Ist das sehr laut? Hört sich unheimlich laut an oder gut. Wenn es für euch gut ist, ist ja in Ordnung. Ja, ich hatte meinen Freund, der hatte auch so ein Funkmikro vor der Predigt, vor dem Gottesdienst aufgesetzt bekommen und dann ist er vor der Predigt nochmal zur Toilette gegangen und die Gemeinde hatte Lobpreis in der Zeit und sollte eigentlich eine Gebetszeit haben, aber das Mikro war nicht ausgeschaltet. Aber heute klappt das ja ganz gut. Ja, heute ist der erste Advent. Heute sind auch die ganzen Jungs hier. Gibt es auch ein paar Mädchen? Aber doch, Mädchen gibt es auch. Ein Mädchen hübscher als das andere. Die Jungs, einer cooler als der andere. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat hier bei 1, 2 oder 3. Hat man nicht so richtig verifiziert, glaube ich. Ne? Aber ist ja auch egal. Schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte heute über einen einzigen Vers sprechen aus Galater 4. Das ist eigentlich ein hochtheologischer Vers. Da gibt es viele Bücher drüber. Und das ist ein Vers, der im Grunde genommen die ganze Heilsgeschichte in sich zusammenfasst. Ihr könnt euch aber entspannen, ich werde nicht die ganze Heilsgeschichte ausbreiten heute Morgen, aber einen Teil davon. Das ist ein Vers, der mich schon oft sehr angesprochen hat und den ich einmal vorlesen möchte. Der steht in Galater 4, Vers 4. Paulus versucht, den Galatern zu erklären, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Das ist eine, Entschuldigung, grauenhafte Übersetzung. Ich lese das mal aus Luther vor, da hört sich das aus meiner Sicht wesentlich besser an. Wenn ihr mal hört, da sagt, also Paulus, müsst ihr euch vorstellen, versucht den Galatern zu erklären, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Und dann sagt er, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Also der Rest der Übersetzung, Hoffnung für alle, ist schön, aber der eine Vers, der kommt bei Luther einfach besser raus. Und jetzt müssen wir mal diese verschiedenen Teile auseinanderklamüsern. Als aber die Zeit erfüllt war, die Zeit musste erfüllt sein, dann sandte Gott seinen Sohn, er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan. Das sind die vier Bestandteile. Das geht dann noch weiter und Paulus macht das alles noch ein bisschen genauer. Aber der erste Punkt ist, es ist etwas geschehen, das wissen wir, Jesus ist gekommen. Und dieser Zeitpunkt, zu dem Jesus kommen sollte und danach schließlich kam, der war nicht willkürlich, okay, jetzt halt, sondern der Zeitpunkt war vorgegeben, nämlich als aber die Zeit erfüllt war. Da musste sich etwas erfüllen. Es musste der richtige Zeitpunkt da sein. Und das ist so ähnlich, wie wenn man auf den Bus wartet, in der eisigen Kälte, irgendwann kommt der Bus, wenn die Zeit erfüllt ist. Und das Zeitempfinden ist extrem unterschiedlich. Wenn man sich entscheidet, zum Beispiel auf die Kartbahn zu gehen und dort ein Vermögen ausgibt, um 12 Minuten mit diesem komischen Ding rumzufahren, dann geht das viel zu schnell rum oft. 12 Minuten, oh, wo sind die geblieben? Wenn ich aber am Bahnhof stehe, auf dem kalten Bahnsteig und 3 Minuten in der eisigen Kälte stehe, kommt mir das vor wie eine Ewigkeit. Und so ähnlich ist das. Die Zeit musste erfüllt sein, es musste etwas passiert sein, bis es dann endlich geschafft ist. Und so war das bei Jesus auch. Die Zeit musste erfüllt sein. Es mussten bestimmte Dinge schon passiert sein, bestimmte Dinge mussten erledigt sein. Wo kommt denn die Zeit eigentlich her? Oder ich frage mal anders, wie viel Uhr ist es jetzt eigentlich auf dem Mars oder auf dem Mond oder auf dem Saturn oder weiß ich wo auch immer? Wisst ihr das? Wie viel Uhr ist auf dem Mond ist jetzt? Oder auf dem Mars? Ist genauso spät wie jetzt bei denen? Bei denen ist gut, da ist ja keiner wahrscheinlich. Wie viel Uhr ist es denn jetzt in Neuseeland? Weißt du das? Weiß ich auch nicht. Aber ist egal. Auf jeden Fall weiß man ja schon, in Neuseeland oder in Australien ist eine andere Zeit als jetzt. Also Zeit ist sehr unterschiedlich. Also wo kommt die Zeit her? Hat Gott irgendwann eine Uhr geschaffen und die auf die Erde geworfen? Nein, Zeit gibt es, weil es die Erde gibt. Weil es die Schöpfung gibt, gibt es Zeit. Die Erde dreht sich um sich selbst, dreht sich irgendwie um die Sonne, glaube ich, und der Mond dreht sich auch. Und weil das alles so passiert, sehen wir, wie die Sonne aufgeht, wie der Mond untergeht und dann abends umgekehrt. Und weil das alles so passiert, weil es Masse gibt, gibt es Zeit. Wenn es keine Masse gäbe, gäbe es keine Zeit. Und das ist total interessant. Das heißt also, Zeit gibt es nur dort, wo es Existenz, wo es Materie gibt. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel Uhr ist es denn jetzt bei Gott um die Zeit? Also 10.54 Uhr. Wie viel Uhr wäre es jetzt bei Gott? Und da kommen wir schon mal ins Grübeln, weil wir feststellen müssen, bei Gott gibt es doch keine Materie. Gott ist ja kein Mensch, er lebt nicht auf einer Erde, auf einem irgendeinem Planeten. Gott ist über all diesen Dingen. Er steht im wahrsten Sinne des Wortes über allem. Und das bedeutet, bei Gott gibt es keine Zeit. Gott hat immer Zeit, obwohl es bei ihm keine Zeit gibt. Das ist verrückt, oder? Und das bedeutet, wenn es bei Gott keine Zeit gibt, bei Gott ist alles jetzt. Alles, was war, alles, was kommt, ist alles jetzt. Bei Gott vereinigt sich alles, was es in der Welt gibt, auf einem einzigen Punkt, nämlich jetzt. Und deswegen ist Gott allwissend, allmächtig und allgegenwärtig. Und jetzt fragt man sich, wie kann Gott denn uns mit so etwas quälen, dass wir auf Dinge warten müssen, dass eine Frau oder ein Ehepaar oder werden die Eltern 9 Monate warten müssen, bis ein Kind geboren wird? Warum werden Jungs in der Schule gequält, warten zu müssen, bis die Schule endlich vorbei ist? Warum müssen Menschen warten, bis ihre Männer vom Krieg heimkehren? Warum müssen wir warten, bis der Apfel am Baum reif ist und ich ihn essen kann? Warum hat Gott uns das angetan? Gott hat zu irgendeinem Zeitpunkt sich entschieden, die Welt zu schaffen und damit eine Struktur in die Welt zu bringen. Es gab ein großes Chaos auf der Welt. In 1. Mose 1 steht tatsächlich dieser Begriff, es war ein Tohuwabohu. Manchmal sagen ja Eltern, wenn sie in das Zimmer kommen, hier sieht es aus wie ein Tohuwabohu. Kennt ihr das Wort? Hast du schon mal gehört, das Wort? Wiederhol mal. Tohu wa bohu. Könnt ihr das sagen? Tohu wa bohu. Das ist eigentlich ist das ein richtig geniales Wort. Und so sah es aus damals. Wasser war nicht getrennt von der Erde. Es muss alles wie so ein großer Matsch gewesen sein mit so einem komischen Licht. Und dann hat Gott gesprochen. Das Feste trenne sich vom Flüssigen. Und es gab plötzlich Festes und es gab Meere. Dann hat Gott gesagt, es seien Sterne am Himmel und eine Feste über der Erde. Und es geschah so. Das ist ein Traum. Gott sprach und es wurde. Er hat nichts gemacht. Das Einzige, was er von Hand gemacht hat, war der Mensch. Alles andere hat er nur durch sein Wort geschaffen. Er hat eine Struktur gegeben. Plötzlich war es Abend und Morgen und der nächste Tag. Plötzlich gab es Zeit, plötzlich gab es Struktur, plötzlich musste man abwarten, bis etwas geschieht. Das hat Gott extra ins Leben gerufen. Er wollte, dass wir warten müssen. Und ich bin, glaube ich, der ungeduldigste Mensch auf der ganzen Welt. Ich verstehe das nicht. Und manchmal fühle ich mich sehr gequält. Und wenn wir jetzt ist das weg hier, aber da stand eben Advent. Das hat auch etwas mit Warten zu tun, nämlich dass man wartet, bis Jesus wiederkommt. Und zwar nicht als Baby, sondern irgendwann als mächtiger Herrscher. Und diese Zeit, die kennen wir auch aus der Weltgeschichte. Wenn ihr in der Schule gelernt habt, dass es früher sind die Leute halbnackt durch die Gegend gerannt, waren nicht rasiert, hatten noch längere Bärte als da hinten die Männer, was ja jetzt wieder ganz modern ist. Und die hatten Steine und sind komisch gelaufen. Irgendwann hat einer mal das Feuer entdeckt Und dann konnten sie plötzlich sich aufwärmen. Irgendwann hat man richtige Häuser gebaut mit Steinen. Irgendwann hat man sich eigene Kleidung gemacht und so weiter. So hat sich das alles entwickelt, bis wir heute in unseren wunderschönen Häusern sitzen und einen Luxus haben. Das ist alles die Entwicklung dieser Welt. Und so ähnlich hat sich auch die Erkenntnis Gottes entwickelt. Abraham, kennt ihr Abraham? Vater Abraham hat viele Kinder und so. Da denkt man ja, das muss ein turbofrommer Mensch gewesen sein. Aber wir lesen in Josua, Abraham war ein Götzendiener am Anfang. Der wusste nichts von Gott. Wisst ihr, die Leute sind damals über die Erde gelaufen und haben gedacht, ach, ob da oben einer ist und mich hört oder nicht. Wo kommt das alles her? Ich weiß es auch nicht. Ach, hier ist ein schöner Stein, das mache ich jetzt zu meinem Gott. Du bist jetzt mein Gott. Und dann haben sie da irgendwie eine Religion draus gebastelt. Und die Leute hatten keinen Schimmer von Gott. Und Abraham war ein Götzendiener. Und eines Tages sprach Gott zu ihm, Abraham. Und dann wusste er, oh, es gibt Gott. Und dann, er hatte keine Bibel, er hatte keine Informationen, keine Theologie, keinen Ratgeber, keine, hier, diese Literatur, die wir da gesehen haben. Der wusste nichts. Der wusste nur, oh, Gott hat mich gerufen, ich gehe mal einfach mit. Und so hat sich das entwickelt. Da kamen die Propheten, haben den Menschen von Gott erzählt, dann wussten sie ein bisschen mehr. Dann gab es andere Männer und Frauen Gottes, die Gott geliebt haben, ihm nachgefolgt sind, aber viele Menschen haben sich gar nicht interessiert. Das hat sich alles entwickelt, bis zu dem einen Zeitpunkt, wo Jesus gekommen ist. Gott wollte von seiner Seite wollte er immer den Menschen eigentlich ganz nahe sein. In allem, was wir im Alten Testament lesen, hat er immer versucht, immer ganz nahe bei den Menschen zu sein. Das Problem war, die Menschen sind weggegangen. Wir wollen dich nicht, du bist uns zu unheimlich, du bist uns zu groß, du bist uns zu streng, wir verstehen zu wenig von dir. Und Gott hat gesagt, doch, lass uns doch Freunde sein, lass uns doch gemeinsam durch das Leben gehen, das ist doch schon schwer genug und zu zweit und mit mir ist es viel besser. Nein, wir möchten das nicht. Und du hast bestimmte Regeln, du hast Gebote, da gibt es Dinge, die dürfen wir nicht. Nein, das möchten wir nicht. Und Menschen haben sich aufgelehnt gegen Gott, sie haben gesagt, nein, das möchten wir nicht. Wir morden, wir stehlen, wir lügen, wir machen alles Mögliche. Wir wollen nicht mit Gott zusammen sein. Dann war Gott sehr traurig und wir lesen in der Bibel, dass Gott um Menschen getrauert hat oder Leid getragen hat, wie eine Mutter, die ihre Kinder eigentlich versorgen will. So hat ihm das alles wehgetan. Und dann hat Gott sich überlegt, wie kann ich den Menschen näher kommen? Wie kann ich den Menschen begegnen? Wie sollten sie ihn denn verstehen, wenn jetzt Gott käme und es donnert und man hört eine Stimme? Wie sieht er aus? Kann ich Gott auch mal so die Hand geben? Wie sollten wir Menschen, die wir doch ein ganz anderes Leben führen als Gott, wie sollten wir mit Gott irgendwie zusammenkommen? Und irgendwann fasste Gott einen Plan. Er rief alle Berater des Himmels. Was können wir tun? Wie können wir dem Menschen begreiflich machen, dass wir ihn letztlich erreichen wollen und mit ihm leben wollen? Und dann gab es ein Gerücht schon im Alten Testament. Gott kommt auf die Welt. Irgendwie will der zu uns kommen. Und wenn der kommt, dann wird alles anders. Dann hilft er uns, dann befreit er uns, dann passiert irgendetwas. Und dann nannten sie ihn den Messias. Eines Tages wird der Messias in die Welt kommen. Hunderte von Jahren glaubten sie daran und sie warteten darauf, bis die Zeit erfüllt war. Und dann kam der Tag immer näher. Dann hatte das Warten ein Ende. Und Gott hat sich überlegt, aber wie geht das jetzt? Wie kann ich jetzt mit den Menschen Kontakt aufnehmen? Und die Menschen haben sich auch gefragt, in welcher Form wird Gott wohl zu uns kommen? Und dann hat Gott überlegt, Mensch, komisch, der Mensch hat zwei Beine, er hat zwei Hände, wenn er gesund ist, er kann sehen, er kann riechen. Wie sollen sie denn Gott wahrnehmen? Das geht doch gar nicht. Und dann hat Gott entschieden, ich mache das ganz einfach. Ich werde einer wie Sie. Ich werde einer von Ihnen. Ich, Gott, verkleide mich als Mensch und werde einer, der in Ihrer Welt sich ganz normal bewegt, damit wir miteinander Kontakt aufbauen können. Und das tat er. Dann heißt es, Gott sandte seinen Sohn. Fragt man sich, hat Gott einen Sohn? hat er auch eine Frau oder hat der Sohn eine Mutter? Das ist ein falsches Denken. Der Sohn Gottes, das ist eine Bezeichnung für einen König. Menschensohn, Gottessohn, das ist ein Königsbegriff. Der König kam in die Welt. Der König der Welt, der am Ende ja auch so der König der Juden genannt wurde von den Römern. Aber Gott sandte seinen Sohn, das bedeutet, er kam selbst. Der Sohn Gottes war Gott selbst. Und so steht es ja auch in der Bibel. Er war in allem Gott gleich. Er war Gott selbst. Und jetzt wird er geboren von einer Frau. Irgendwie logisch, von einem Mann kann man nicht geboren werden. Also Gott sandte seinen Sohn. Er wurde geboren von einer Frau. Und das ist Weihnachten. Dann war die Zeit erfüllt. Plötzlich war Jesus da. Jetzt konnten die Menschen zu ihm gehen. Nikodemus ist sogar nachts zu ihm gegangen, weil er sich tagsüber nicht getraut hat, weil es ihm zu peinlich war, seine Frage zu stellen. Jesus war unterwegs, er predigte. Die Menschen haben gemerkt, oh, der hält Reden, so wie die Pharisäer, aber irgendwie ist das ganz anders. Da ist Gottes Kraft dahinter. Er heilte Menschen, er sprach Menschen Mut und positive Dinge zu, die andere aufgegeben hatten. Er sagte sich, ich brauche eigentlich keine Nahrung, ich lebe von etwas anderem. Also die Leute merkten, er ist Gott. Aber trotzdem, obwohl er Gott war, ist er zur Schule gegangen. Er ist aufgewachsen, er ging spazieren, er arbeitete hart mit seinem Vater, der Zimmermann war. Er hatte Probleme, er hatte gute Tage, er hatte, beschissene Tage. Er hatte Menschen, die ihn mochten und er hatte Menschen, die ihn nicht mochten. Und Jesus hatte sogar Versuchungen. Die Bibel sagt, er wurde in allem versucht wie wir. Es gibt keine Versuchung, die wir haben, die Jesus nicht schon gehabt hätte. Der Unterschied war, Jesus war Gott. Und deswegen konnte er seit diesen Versuchungen auch widerstehen. Und so lebt er in dieser Welt. Und eines Tages kommt er zum Jordan. Und da war ein berühmter Mann Gottes, der den Menschen eigentlich ins Gewissen redete, wieder ernsthaft mit Gott leben zu sollen. Und dann lässt er sich taufen, da kommt eine Stimme vom Himmel. Siehe, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und alle Leute wussten, das ist der Sohn Gottes. Und dann wirkte er und dann war klar, wir müssen auf den hören. Ungefähr als er 30 war, lebte er ein Jahr oder drei Jahre weiter. Und bis er dann gekreuzigt wurde, gestorben ist, in den Himmel aufgefahren ist und eines Tages wiederkommen wird. Und dann heißt es hier zum Schluss, und Jesus wurde auch unter das Gesetz getan. Was denn für ein Gesetz? Gab es da ein Grundgesetz oder ein bürgerliches Gesetzbuch? Was ist das für ein Gesetz? Es gibt ein Gesetz, ich habe hier eine Bibel in der Hand. Und im Alten Testament, weiß jemand, wie viele Gebote und Gesetze es gibt im Alten Testament? Weiß es jemand? 613 Gebote, Rechtsvorschriften, Verhaltensanweisungen. 613. Und jetzt heißt es, Jesus war unter das Gesetz getan. Alle Leute, die damals lebten als Juden, waren Tag und Nacht bemüht, dieses blöde Gesetz halten zu müssen. Wie schaffe ich das nur? Heute gibt es so und so viele Milliarden Menschen auf der Welt. Damals waren es wahrscheinlich nur ein paar hunderttausend. Was denkt ihr, wie viele haben es geschafft von den Juden, diese 613 Gebote einzuhalten? Was meint ihr? Wie viel gab es? Null. Das ist aber ganz schön wenig. Und frustrierend ist das, wenn ich jedes Jahr zurückblicke und denke, ich habe schon wieder nicht geschafft. Jetzt mache ich mir einen neuen Entschluss fürs neue Jahr. Und vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr und wieder schaffe ich es nicht. Die Leute haben es nicht geschafft. Es war eine große Depression im Prinzip da. Und ich weiß nicht, gibt es jemanden von uns, der das hier schafft? Du vielleicht, du? Deinen Eltern immer gehorsam? Bist du deinem Mann immer gehorsam oder deiner Frau? Oder bist du immer lieb zu allen Kollegen, die dir auf die Nerven gehen? Nein. Die Bibel sagt, alle Menschen sind schuldig und der Mangel des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Und jetzt sollte Jesus ausgerechnet dieses Gesetz einhalten. Er sollte leben und er sollte das ganze Gesetz einhalten. Hat er es geschafft? Was meint ihr? Hat Jesus das geschafft? Was? Jesus schon, ja. Das, Gute Antwort, ja. Jesus hat das geschafft. Jesus hat es geschafft, weil er der Sohn Gottes war. Und jetzt ist doch ganz klar, wenn wir zu Gott wollen, dann brauchen wir Jesus. Denn er hat es geschafft, das alles einzuhalten. Und er sieht unsere Fehler, er sieht unser Versagen und er nimmt das alles weg, wenn wir das möchten. Weil Jesus das geschafft hat, ist er auch auf direktem Wege zu Gott gegangen. Wer darf zu Gott kommen? Wisst ihr das? Wer darf zu Gott? Eigentlich jeder. Aber das Problem ist, solange ich mit Gott noch nicht so richtig klar bin, geht das nicht. Das ist wie wenn ich Stress habe mit irgendjemandem und dann tue ich so, als ob nichts gewesen wäre. Das ist komisch. Da ist keine Harmonie, da ist keine Freude, da ist keine Gemeinschaft. Aber Gemeinschaft mit Gott kann man nur haben, wenn die Dinge geklärt sind. Aber du kannst nicht versuchen, einfach alle Gebote einzuhalten. Ich gebe mir jetzt noch mehr Mühe, damit ich endlich mit Gott Gemeinschaft haben kann. Nein, sondern Jesus, der ist vorausgegangen. Die Bibel sagt sogar wörtlich, Jesus ist der Prototyp. Wenn jemand in der Industrie tätig ist, ein Prototyp ist, an dem richtet sich alles aus. Das ist das Vorbild. Und wenn Jesus unser Prototyp ist, dann können wir durch ihn so werden, wie Gott es will, indem er uns unsere Sünde vergibt. Und dann können wir zu Gott kommen. Das bedeutet, wir müssen Jesus hinterher. Und deswegen wurden die Christen im Neuen Testament auch Nachfolger genannt. Die sind ihm einfach hinterhergegangen. Und wenn wir mal in der Bibel lesen, die Jünger, die waren auch nicht heller als wir. Die waren manchmal auch ein bisschen dusselig. Aber was sie konnten, sie wussten, ich muss immer Jesus hinterhergehen. Es gab zu biblischer Zeit ganz viele Rabbis, jüdische Rabbis. Da war vielleicht einer, der hat sich alle 3 Minuten am Ohr gekratzt. Und dann, wenn einer dem sein Jünger werden wollte, ist er hinterhergegangen, hat sich auch alle 3 Minuten am Ohr gekratzt. Das ist kein Witz. Sie haben versucht, den Schritt nachzuahmen. Wenn ich dann der Jünger war von Rabbi sowieso, dann bin ich genauso gelaufen wie er. Ich habe genauso gesprochen wie er. Ich habe versucht, mich genauso zu räuspern wie er oder genauso schlau zu gucken wie der. Wirklich, das war genau so. Das heißt, wenn die Bibel sagt, wir sollen Nachfolger Jesu sein, dann müssen wir ihm auf den Fersen bleiben, ihm hinterhergehen, versuchen, so zu leben, wie er es möchte, aber einfach diese Gewissheit zu haben, dieses Gesetz kann ich nicht halten. Aber Jesus hat es gehalten. Und dann ist man ein Kind Gottes. Wodurch wird man ein Kind? Wisst ihr das? Schwierige Frage. Wodurch wird man ein Kind? Wie bist du ein Kind geworden? Nee, nicht das Kind, ich will wissen, wie du ein Kind, ganz normales Kind. Du bist ja fast schon erwachsen, aber jetzt. No. Wodurch ist man denn ein Kind, dass man Eltern hat? Man ist ein Kind, wenn man Eltern hat. Und man wird ein Kind Gottes, indem ich weiß, Gott ist mein Vater. So einfach ist das. Das heißt, wenn hier jemand ist heute Morgen, der sagt, Mensch, das sind für mich alles noch irgendwie böhmische Dörfer, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, aber ich möchte gern ein Kind Gottes sein, dann musst du Gott deinen Vater sein lassen. Und das ist das Entscheidende. Und wir können uns den ganzen Krimskram um Weihnachten, um die ganzen Lichter und die 8 Milliarden Kerzen, können wir uns alles in die Haare schmieren, wenn du das nicht verstanden hast. Denn Weihnachten bedeutet letztlich, dass Jesus nicht bei dir ist, sondern dass er in dir ist. Und wenn du das möchtest, dann bist du heute eingeladen, mit mir zu beten. Lasst uns aufstehen und gemeinsam einmal beten.